Ja, eine Bemerkung von dem lieben Kurt Philipp war ja misszuverstehen gerade, ne? Dass die Leute, die zum ersten Mal hier sind, an den strahlenden Gesichtern erkannt werden. Als würde so eine Maleachi-Konferenz dafür sorgen, dass hier nur noch trübe Gesichter davonziehen. Ja, wir hoffen, dass alle einen großen Segen davon haben. Und wir beginnen mit dem Thema der Gürtel der Wahrheit aus Epheser 6. Nehmt die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag zu widerstehen und nachdem ihr alles ausgerichtet habt, zu stehen vermögt. Steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Dieser Abschnitt ist uns sehr bekannt, aber ich hoffe, wir machen noch ein paar neue Entdeckungen. Zum Beispiel, wie kommt überhaupt Paulus darauf, dieses Bild zu bedienen? Den römischen Legionär zu beschreiben, nun, das ist nicht so schwer, denn es ist anzunehmen, er brauchte nur aus dem Fenster gucken, dann konnte er schon diese Gestalten sehen. Paulus sitzt im Gefängnis in Rom, während er diesen Epheserbrief schreibt und wahrscheinlich sah er immer wieder diese wachen Legionäre in voller Montur. Aber was Paulus hier betont ist, er sagt, nehmt die ganze Waffenrüstung Gottes. So, jetzt kommt ein Test. Ist das die ganze Waffenrüstung? Der Helm? Der Brustpanzer? Der Gürtel? Was fehlt noch? Schöne Reihe nach. Moment. Genau. Das Schild fehlt. Die Stiefel? Ja, andere Übersetzungen sagen Sandalen oder Schuhe. Ja. Na? Schwert? Schuhe? Ja. Genau, das Gebet. Das fehlt noch. Der Gürtel soll unten das sein. Es geht um die ganze Waffenrüstung Gottes. Das ist verhängnisvoll für jeden, der mitten im Gefecht feststellt, upsala, ich habe meine Schuhe vergessen. Oder ich habe gar nichts auf dem Kopf. Und das wäre mein Wunsch für diese Maleachi-Konferenz, dass wir uns alle vergewissern, habe ich diese Rüstung? Habe ich die vollständig? Kenne ich alle Waffen? Das ist noch zu wenig. Habe ich diese Waffen angelegt? Und bin ich in diesen Waffen geübt? Nehmt die ganze Waffenrüstung Gottes. Hier nochmal der Text. Hier steht im Griechischen die Panoplia, die Ganzwappnung. Die volle Rüstung, nicht nur so eine leichte Ausrüstung, eine wendige, leichte, bequeme, sondern das war schon eine beschwerliche Sache, in diese Waffen eingepackt zu sein. Man war ein bisschen behäbiger, belasteter. Das war schon eine Art Korsett, was man da trug. Aber dieser Brief betont, steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Es ist interessant, dass Gott uns hier nicht auffordert, los, volle Offensive, zeigt dem Feind, wer ihr seid, was in euch steckt. Ganz im Gegenteil, wir werden aufgefordert zu stehen. Oder Petrus sagt, dass der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe und dass er sucht, wen er verschlingen kann. Und dann heißt es da, dem widersteht, standhaft im Glauben. Das ist eher defensiv, widersteht und untersteht euch anzugreifen. Genauso auch der Jakobusbrief. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Wir sollen stehen, widerstehen und nicht selbst überschätzend angreifen oder meinen, wir hätten Stärke in uns. Wir sollen uns demütigen unter Gottes Macht. Was ist das allererste Waffenstück, was erwähnt wird? Der Helm, der Schild? Nein, das allererste, was erwähnt wird, ist tatsächlich der Gürtel. Deshalb stehe ich jetzt auch hier vorne, weil das ist mein Thema. Der Gürtel. Warum erwähnt Paulus den Gürtel zuerst? Was soll das? Also wenn ich mich morgens anziehe, dann ist der Gürtel so ziemlich das Letzte, was ich anziehe. Notfalls hält die Hose auch ohne Gürtel. Warum ist der Gürtel so wichtig? Warum wird er hier als erstes Stück erwähnt? Wo ist die Tragik? Ich möchte das jetzt unterteilen in diese drei Unterpunkte. Um welchen Gürtel geht es hier? Was sind die Lenden? Das ist ja auch so ein Fremdwort geworden. Lenden, das kennt man nur vom Metzger. Und als drittes, was ist die Wahrheit? Wir haben es hier nicht mit einem Gürtel zu tun, wie er bei uns im Kleiderschrank hängt oder wie wir ihn gerade auf unseren Lenden tragen, sondern hier geht es um einen etwas anderen Gürtel und den möchte ich jetzt mal hier vorstellen. Die Römer, die trugen ja ihre Tunika oder ihre Toga. Das sah dann ungefähr so aus. Und damit das hielt, hatten sie darum so einen Stoffgürtel oder irgend so einen Faden gespannt, der das ein bisschen zusammenhielt. Das ist hier ganz anschaulich. Oder auch hier so ein Lederriemchen. So war ein Römer damals gekleidet. Aber Paulus sagt hier, seid umgürtet mit Wahrheit. Und er hat das Bild des römischen Legionärs vor sich. Und der sah ein bisschen anders aus. Der hatte nämlich einen solchen Gürtel. Da war schon mehr zu sehen. Darum geht's hier. Der Ledergürtel, den der Römer trug, der wird vielleicht ganz anschaulich, wenn wir uns das hier mal betrachten. Das hier ist keine Vogelscheuche, sondern das ist ein Römer ohne seinen Gürtel. Und das sieht eher albern, lächerlich aus, wie so ein Nachtwandler. Aber mit Gürtel sieht er so aus. Jetzt können wir uns schon ein bisschen mehr vorstellen, was bedeutet es, diesen Gürtel zu nehmen? Und auch wie zentral das ist. Er ist genau in der Körpermitte, dieser Gürtel, eine wichtige Sache. Und die Römer haben auch sehr viel Aufmerksamkeit auf diesen Gürtel verschwendet. Man hat da alle möglichen Exponate gefunden. Seht mal, wie verziert so ein Gürtel war, wie mühsam hergestellt. Sehr edel. Aber es ging darum, dass diese labberige, lose Kleidung, diese weite Toga gepackt wurde, dass dieser Poncho zusammengehalten wurde und nicht umherflatterte. Das gab Halt, das gab Armfreiheit und man war solide gekleidet. Dieser Gürtel, er wurde zum Symbol für den Soldatenstand. So wie man heute vielleicht einen Soldaten in der Öffentlichkeit erkennt an seinem Barett oder an seinen Schulterlitzen oder was, oder an seiner olivgrünen Kleidung, so erkannte man damals einen Soldaten an dem Gürtel. Wer diesen Gürtel trug, der war im Dienst. Und ich habe gelesen, dass die Römer über ihrer Toga den Gürtel trugen, wenn sie nur im normalen Dienst waren. Das war die Dienstuniform, aber wenn sie in die Schlacht zogen, dann trugen sie den Gürtel über den Panzer. Aber diesen Gürtel musste ein Soldat tragen als Erkennungszeichen. Es ist ähnlich, wie wenn du heute im Straßencafé sitzt. Ja, wo ist denn hier eigentlich der Kellner? Woran erkennt ihr den? Genau. An so einer Schürze oder an so einem Umhang. Das ist doch bestimmt der Kellner. Und da kannst du ihn ansprechen. So erkannte man den römischen Soldaten an seinem Gürtel. Er war ein Kennzeichen für die Kampfbereitschaft. Aber dieser Gürtel hatte noch mehr Funktionen. Das sehen wir hier ziemlich gut. Nämlich dieser Gürtel war nicht nur ein Schmuckstück, er war sehr prächtig, sondern er hielt die verschiedenen Waffenstücke zusammen oder bot für die Platz und Aufnahme. Da gab es dann den Beutel oder Schreibzeug, da hing der Gladius das Schwert mit dran. Dieser Gürtel, er hielt die ganze Rüstung beisammen. Ich habe nachgeblättert, er war sogar 600 Gramm schwer, so ein Gürtel. Also ein heutiges Koppelschloss von einem Soldaten, das wiegt vielleicht 200 Gramm, der war dreimal so schwer, weil er war metallbeschlagen mit Messing. Und wenn so ein Soldat den umschnallte, kann man sich vorstellen, da hat man sofort so ein Gefühl von Kraft. Jetzt bin ich wer? Oder das gab Stärke und Zuversicht. Vorne hatte dieser Gürtel 4 bis 8 Lederstreifen. Und könnt ihr euch vorstellen, wenn man jetzt damit marschiert oder loslegt, was dann passiert? Wie? Die schwingen, ja. Das rappelt. Das ist eigentlich dumm für einen Soldaten, oder? Der muss sich doch anschleichen können. Und das war beabsichtigt. Das ganze Ding sollte rasseln und rappeln. Hatte man sich wahrscheinlich hier bei der Klapperschlange abgeschaut, dass das richtig bedrohlich wirkt, ein bisschen Angst macht. Und das kann man sich vorstellen, wenn jetzt hunderte, tausende Soldaten marschieren und diese Gürtel klappern. Das klingt so ähnlich wie heute Panzerketten. Also das hatte was Bedrohliches, was Beeindruckendes. Dieser Gürtel, den Paulus mit der Wahrheit gleichsetzt. Interessant. Also dieser Gürtel, das Gute an ihm war, man hatte die Hände frei. Stets die Waffe dabei und doch die Hände frei. Nochmal zusammengefasst, dieser Gürtel gab Halt, die Kleidung war nicht labberig, man konnte nicht über sein eigenes Gewand stolpern. Der Gürtel gab Halt, der Gürtel gab die volle Erkennbarkeit, das ist doch ein Soldat, der trägt den Gürtel. Und dieser Gürtel, er sorgte für Aktionsfreiheit. Man hatte die Hände frei, man konnte marschieren und laufen, ohne sich in seinem eigenen Gewand zu verheddern. Gut, das war der erste Punkt, der Gürtel. Jetzt möchte ich kurz was sagen zur Lende. Also vielen sagt das gar nicht mehr, was sind denn eigentlich die Lenden? Das ist diese elende Gegend am Körper, die uns ja manchmal Probleme macht, Figurprobleme. Die Lende, die Hüfte. Aber was meint Paulus, wenn er sagt, eure Lenden seien umgürtet mit Wahrheit? Nun, dieser Gürtel hier, der war ein gewisser Lendenschurz. Er war ein Schutz für die Hüftzone, für den Unterleib. Und gerade der Bereich ist ja ganz besonders empfindlich. Beispiel: In der Bundesliga spielt man ohne den Gürtel der Wahrheit. Die haben nur so einen Gummizug in ihrer Adidas-Buchse. Aber wenn dann ein Freistoß kommt, dann kommen die Spieler doch auf die Idee, vielleicht wäre es gar nicht schlecht, die Lenden umgürtet zu haben. Und dann stellen die sich so da auf. Kann man sich vorstellen, ne? Wofür der Gürtel bei den Römern gut war. Der verringerte ganz einfach die Gefahr von Genitalverletzungen. Dieser Gürtel war ein gewisser Schutz. Und ich glaube, das ist gar nicht so abwegig. In der Bibel ist die Lende häufig ein Symbol für den Sitz der Kraft. Als Jakob in dieser Nacht am Jabbok ist und er kämpft mit dem Engel, diesem Unbekannten, und erst sieht es aus, als würde Jakob siegen, aber dann packt ihn dieser Ringer an und verrenkt ihn an der Hüfte, an der Lende, und dann ist der Jakob ein gebrochener Mann. Da hat er keine Kraft mehr, er wird ganz klein. Seine Kraft ist ihm genommen, das Zentrum seiner Kraft, sein Dreh- und Angelpunkt des Körpers ist geschwächt. Ne, Lothar? Die Lenden. Oder, das ist uns bestimmt auch vertraut, wir müssen zum Arzt, haben Verdacht auf Armbruch und dann müssen wir erstmal einen Gürtel anziehen. Ja, was soll das dann? Mein Arm tut mir weh. Nein, legen Sie mal hier diesen Schurz um. Ja, wieso das denn? Das ist ein Schutz für Sie. Und dann zieht man sich diesen Bleischurz an beim Röntgen, um eben die Lenden zu schützen. Den Sitz der Fruchtbarkeit. Und ich glaube, hier liegt eine Wahrheit drin, dass wir umgürtet sein sollen mit Wahrheit um unsere Lenden. Wer die Wahrheit fahren lässt oder wer die Wahrheit zur Diskussion stellt, der wird geistlich unfruchtbar. Wenn wir die Wahrheit preisgeben, verlieren wir geistliche Zeugungsfähigkeit, geistliche Überzeugungskraft. Der Gürtel der Wahrheit. Du wirst unfruchtbar, du wirst unglaubwürdig, du wirst lächerlich, wenn du von der Wahrheit abrückst. Gerade die Lenden, die brauchen den besonderen Schutz. Das müssen wir im Auge halten. Das ist der Punkt 1. Achte darauf, dass du nicht die Wahrheit irgendwie fahren und fallen lässt. Und dieses Bild begegnet uns an vielen Stellen in der Bibel. Zum Beispiel 2. Mose 12. Das Volk soll aus Ägypten ausziehen und Gott gibt die Anordnung. Nicht einfach so, sondern eure Lenden sollen umgürtet sein, euren Stab in der Hand. 2. Mose 12, Vers 11. Eure Lenden sollen umgürtet sein. Nehmt das wichtig. Eure Lenden sollen umgürtet sein. Seid aufbruchbereit. Ihr müsst auf eine Reise. Eure Lenden bitte umgürtet. Oder auch unser Herr sagt, also in Lukas 12, Vers 35, eure Lenden sollen alle Zeit umgürtet sein und eure Lampen brennend. So sollt ihr euren Herrn erwarten. Es ist ganz wichtig, dass wir in diesem Punkt nicht schludern. Sind unsere Lenden umgürtet? Bildlich gesprochen. Achten wir ganz besonders auf diesen Bereich, dass wir die Wahrheit nicht preisgeben. Oder eine dritte sehr deutliche Stelle im 1. Petrusbrief, 1. Petrus 1, Vers 13, dass die Lenden unserer Gesinnung umgürtet sein sollen. 1. Petrus 1, Vers 13. Was heißt das? Das sind gleich zwei Bilder. Die Lenden unserer Gesinnung umgürtet, oder drei Bilder. Die Lenden, das Innerste, das Schützenswerte, das Verborgenste des Menschen. Es geht hier um unsere Gedanken, unsere Gefühle, unser Gewissen, unser Innenleben, unser Herz. Das soll nicht flatterhaft sein, wirr, konfus, beliebig, kopflos, sondern das soll umgürtet sein. Unsere Gesinnung soll gefestigt sein. So wie damals das wallende Gewand von den Römern, ihr erinnert euch an diese Vogelscheuche, durch diesen Gürtel festgehalten wurde, so sollen wir umherschweifende Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus. Seid umgürtet mit Wahrheit. Was meint das hier mit der Wahrheit? Im Epheserbrief finden wir eine Stelle, da wird es vielleicht auch ein bisschen deutlicher, nämlich in Epheser 4, Vers 14. Da heißt es, dass wir eben nicht hin und her geworfen sein sollen, umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, der da kommt durch die Betrügereien der Menschen. Wir sollen nicht lose und locker sein, sondern wir sollen die Wahrheit festhalten, heißt es in Epheser 4, Vers 15. Also entweder jede neue Gedankenströmung, jede neue Lehre auf diesen Zug aufspringen, irgendwie hin und her geworfen, umhergetrieben, nicht so, sondern die Wahrheit festhaltend, im gleichen Brief. Und man kann es vielleicht ganz plakativ sagen, auch wenn das heute bei vielen auf Widerstand, auf Widerspruch stößt, die Wahrheit ist ganz einfach, eine Person und ein Buch. Das versteht schon jedes Kind. Die Wahrheit ist eine Person und ein Buch. Die Belegstellen dazu, das ist nicht so schwierig. Johannes 14, Vers 6, der Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Der Jesus sagt nicht nur, ich habe Recht oder ich bin wahrhaftig, sondern er sagt, ich bin die Wahrheit. Er ist in Person. Die Wahrheit ist aber auch ein Buch. Johannes 17, Vers 17, da sagt der Jesus, dass seine Jünger doch geheiligt sein sollen durch Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Und woher wüssten wir von Gottes Wort, wenn er es uns nicht bewahrt und überliefert hätte bis in unsere Zeit, sein teures Wort, die Heilige Schrift. Und denselben Gedanken finden wir auch genauso im Epheserbrief. Epheser 4, Vers 21. Da heißt es, wie ihr gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie die Wahrheit in dem Jesus ist. Epheser 4, Vers 21. Die Wahrheit ist in dem Jesus. Wenn du ihn kennst, dann hast du die Wahrheit. Oder Paulus eröffnet seinen Brief, Epheser 1, Vers 13. Nachdem ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils. Die Wahrheit, eine Person, ein Buch. Und lasst uns sie festhalten. Da gibt es heute eine Diskussion in der evangelikalen Welt, in der Christenheit sowieso. Ja, aber glauben wir an ein Buch? Glauben wir wirklich an ein Buch, an einen papierenden Papst? Mir ist gerade in meiner stillen Zeit begegnet, 2. Samuel 12. Nathan kommt zu David und er überführt ihn, dass er in einer massiven Lüge lebt. Und dann wirft ihm dieser Nathan an den Kopf, In 2. Samuel 12, Vers 9, du hast mein Wort verachtet. Dafür, du hast mein Wort verachtet. Zum Beispiel, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht morden. Und einen Satz später sagt er, du hast mich verachtet. 2. Samuel 12, Vers 10. Gottes Wort verachten heißt, ihn zu verachten. Die Bibel als nicht wahrhaftig zu bezeichnen, das heißt, Gott zu verachten. Kennst du die Macht der Wahrheit? Oder kennst du nur das Hampeln in der Halbwahrheit? Viele eiern so rum, gestatten sich auch noch so manche Unwahrhaftigkeiten und dann ist die Wahrheit nicht wie ein Gürtel, sondern wie ein Gummizug. Das kann man nicht so genau sagen. Das kann man so und so sehen, das ist dehnbar. Aber das ist auch ruckzuck ausgeleiert. Wahrheit. Die Wahrheit ist in der Bibel nicht die Summe von irgendwelchen richtigen Lehrsätzen, sondern der Herr Jesus selbst. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme, sagt der Jesus. Da werden wir gleich noch was zuhören. Und ich finde das so beeindruckend, dass der Jesus von sich sagen kann, er heißt treu und wahrhaftig. Offenbarung am Ende. Im Alten Testament, das Wort Wahrheit, das könnte vielleicht der Wolfgang Nestvogel uns eher erklären. Ich habe gelesen, das heißt Emet, die Wahrheit. Aber da ist ein ganz starker Beziehungsaspekt drin. Das ist nicht nur eine sachliche Richtigkeit, sondern Wahrheit heißt vielmehr Vertrauenswürdigkeit. Wahrheit, Treue, Zuverlässigkeit. Und ich glaube, das will der Jesus uns sagen. Auf mich ist vollkommen Verlass. Wahrlich, wahrlich. Ich werde mich immer als wahr und vollkommen erweisen. Vertrau mir. Was Gott zusagt, das hält er gewiss. Er kann nicht lügen. Jetzt ist mir bei der Vorbereitung was aufgegangen. Ich weiß nicht, ob ich da so ganz richtig liege, aber die Römer hatten also zum einen so ein normales Gürtelchen über ihrem Untergewand. Das hielt die Unterwäsche zusammen, Stoffgürtel. Aber sie hatten eben auch dann, wenn sie Soldaten waren, noch diesen Rüstungsteil, den Gürtel, den sie darüber trugen. Das kann man ziemlich gut mit uns vergleichen, finde ich. Denn wir brauchen auch, glaube ich, diese zwei Formen der Wahrheit. Warum? Es gibt Wahrheit im Innern. Habt ihr das schon mal gehört? Wahrheit im Innern? Wo man nicht so reinguckt? Die Wahrheit im Innern, das lesen wir im Psalm 51. Aber es gibt auch die Wahrheit nach außen. Psalm 51, Vers 8, wir lesen das mal. Da haben wir wieder es mit dem Dafür zu tun. Psalm 51, Vers 8. Oder, sind verschiedene Verszählungen. In meiner Bibel ist es Vers 6. Siehe, du hast Gefallen an der Wahrheit im Innern. Im Ungesehenen. Das, was bei David keiner gemerkt hat, Gott hat es gesehen. Gott hat Gefallen an Wahrheit im Innern, dass wir rechtschaffen leben. Aber Gott will auch die andere Wahrheit, dass wir Rechenschaft geben. Das wären die zwei Seiten der Wahrheit. Wir brauchen auf der einen Seite innerliche Wahrhaftigkeit, Echtheit, das Ablegen von Heuchelei, von Schauspielerei. Und wie viele Christen führen da so ein Doppelleben? Sonntags sehen sie so ganz echt aus, haben dann ihre frommeste Miene auf und spielen mal so einen Tag lang richtig fromme Christen. Aber montags geht's weiter mit der Eierei, mit den Halbwahrheiten, mit der Lüge. Mit der Wahrheit im Innern ist es nicht weit her. Ohne Wahrheit im Innern brauchen wir den Gürtel nach außen gar nicht zu tragen. Dann können wir für die Wahrheit nicht einstehen. Das geht nicht. Wo kommt zum ersten Mal in der Bibel ein Gürtel vor? Weiß das jemand? Beim Sündenfall, da steht Adam und Eva, sie banden sich, jetzt habe ich zu weit gemacht, sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schürze. Ich habe gelesen, hier steht Hagora und Gürtel heißt Hagor. Sie machten sich Gürtel oder Schürze einen Gurt aus Blättern. Das ist interessant, finde ich, diese Spur. Denn wer steckt hier eigentlich dahinter? Warum brauchen auf einmal Adam und Eva diese Gürtel, die Gürtel der Lüge, die Gürtel der Selbstbehauptung? Weil der Vater der Lüge sie aufs Glatteis geführt hat. Weil der Vater der Lüge sie irregeführt hat, in Frage gestellt hat, alles infam verdreht hat, was Gott zuvor gesagt hat. Adam und Eva, sie vertauschen ihr Kleid aus Unschuld. Ich habe auch schon mal gedacht, vielleicht haben sie auch vorher vielleicht eher so wie Gott gestrahlt. Du kleidest dich in Licht. Auf einmal sehen sie, wir sind ja nackt. Und dann greifen sie zum Gürtel der Lüge. Zu diesem Schurz der Selbstbehauptung, der Schutzbehauptungen aus vergänglichen Blättern. Was hätte Eva einfach machen müssen? Sie hätte den Gürtel der Wahrheit anhaben müssen und sagen, Moment, das ist nicht wahr. Was du gerade sagst, ist falsch. Gott hat gesagt, und sie wäre geschützt gewesen. Wir brauchen den Gürtel der Wahrheit, um gegen die listigen Methoden des Teufels widerstehen zu können. Das ist der Zusammenhang in Epheser. Nimm den Gürtel der Wahrheit, dann bist du auf der sicheren Seite. Sag, es steht geschrieben, Gott hat gesagt. Und das ist wie ein Sicherheitsgurt. Und bei uns muss es Klick machen. Wir müssen diesen Sicherheitsgurt anlegen. Moment, Gott hat gesagt, es steht geschrieben, dann haben wir den Sicherheitsgurt angelegt. Die eigentliche Kraft des Feindes, das ist die Lüge. Die eigentliche Kraft des Jüngers, das ist die Wahrheit. Eva hätte mit dem Gürtel der Wahrheit widerstanden. Sie hätte an ihrem bösen Tag die Lüge entlarvt. Ich möchte das Ganze jetzt noch illustrieren mit einem Mann, der mich sehr beeindruckt. Der stammt direkt aus meinem Heimatnachbarort, aus Pferdsfeld im Kreis Bad Kreuznach. Und das ist dieser Mensch, der Paul Schneider. Ist wahrscheinlich hier vielen ein Begriff, oder? Ja. Wer hat noch nie von Paul Schneider gehört? Wer weiß damit nichts anzufangen? Ja, okay. Dieser Mann, Paul Schneider, hat schon früh seine Mutter verloren. Ich glaube mit 8 oder so. Und da wurde sein Vater die wichtigste Bezugsperson. Der Vater war Pfarrer in Pferdsfeld. Und der kleine Paul, 10 Jahre alt, hat irgendeine Dummheit angestellt, irgendwas ausgefressen, irgendeinen Mist gemacht. Und dann kommt der Vater und sagt, Paul, warst du das? Was denn? Und dann kommt irgendeine Lüge, irgendeine Schutzbehauptung, ohne rot zu werden. Der kleine Paul mit 10 Jahren lügt eiskalt seinen Papa an. Und der Vater hat ihm das abgenommen. Gar keinen Verdacht geschöpft. Paul hatte eine passende Ausrede parat. Und was kaum vorstellbar ist, diese Lüge seinem Vater gegenüber, den eiskalt angelogen zu haben, die verfolgt diesen 10-Jährigen jahrelang. Der schleppt das mit sich rum. Er hat es niemandem gesagt. Und dann kommt seine Konfirmation. Und wer konfirmiert ihn? Der eigene Vater. Paul ist 14. Und dann am Tag seiner Konfirmation kriegt er seinen Konfirmationsspruch überreicht. Und der Paul hält den Bilderrahmen und liest. Und was steht da? Wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Das hat den Paul umgehauen. Er war 14 und dann hört er Johannes 18, 37. Wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Der Paul dachte sofort an seine Lüge, an diese Lüge, die er nie bekannt hat. Und er konnte seinem Vater immer noch nicht gerade in die Augen gucken und die Wahrheit sagen. Er hört weder auf sein schlechtes Gewissen, noch auf die Stimme des guten Hirten, der sagt, komm, komm in die Wahrheit. Er schleppt das mit sich rum und rat mal, wie lange? Bis er 28 ist, nochmal 14 Jahre, schleppt er diese Lüge mit sich rum und sie belastet und befleckt sein Gewissen. Was hat er denn für ein Gewissen? Und er schreibt dann später an einen Freund, mit meiner Lüge vor dem irdischen Vater begann auch die Lüge vor dem himmlischen, den ich deshalb lange nicht finden konnte. Paul lebte in der Lüge und er lebte ohne Beziehung zu Gott. Aber mit 28 hat er sich bekehrt. Der Paul fand zum lebendigen Glauben. Und dann schlug er selber die geistliche Laufbahn ein. Er wurde auch Pfarrer. Damit ihr vielleicht ein Bild von seiner Familie habt. Er hat jung geheiratet, seine Frau Margarete und er, sie hatten 5 Kinder. Aber dieser Paul, der war seitdem her geeicht. Der hatte seitdem den Gürtel der Wahrheit um seine Lenden. Das war ihm jetzt klar, ich will nicht in der Lüge leben, ich werde die Wahrheit sagen. Und dann, 33 wurde er Pfarrer und 33 kam auch Adolf an die Macht. Und kaum sind die Nazis an der Macht, da hängt er in den Schaukasten der Kirche einen Schrieb. Die Nazis sagen, die Juden seien eine minderwertige Rasse. Du, Christenfreund, sei kein stummer Hund. Sag die Wahrheit. Ist das so? Das hat ihm dann sofort eine Ladung zu seinem Bischof oder Superintendenten eingebracht. Er hatte 12 Termine beim Bürgermeister wegen Beschwerden. Immer wieder. Aber der Paul sagte die Wahrheit. Und er sagte sie auch von der Kanzel klar herunter. Und dann bekam er ein Predigtverbot, er bekam einen Arrest. Aber der Paul sagte die Wahrheit. Ohne Rücksicht auf seine Familie. Am 27. November 1937, von Hitler selbst unterschrieben, kommt der Haftbefehl für das Konzentrationslager in Buchenwald. Der Paul kommt ins KZ. Und auch da steht er glasklar für die Wahrheit ein. Er lässt sich nicht verbiegen. Er kommt ziemlich schnell vom normalen Arbeitsdienst hier in diesen Bunker, in Einzelhaft. Und dort verbringt er Monate, ich glaube 14 Monate ist er die längste Zeit in der Einzelzelle. Ein Arztschreiber in Buchenwald hat Folgendes festgehalten: Mehrfach wurde Schneiders Stimme, wenn die Zehntausende zum Appell angetreten waren, laut und deutlich aus dem Arrestgebäude fast über dem ganzen Platz schallend gehört. Kameraden, hört mich! Hier spricht Pfarrer Paul Schneider. Hier wird gefoltert und gemordet. Um Christi willen, erbarmt euch! Betet zu Gott! Bleibt standhaft und treu! Gott, der allmächtige Vater, wird das Übel von uns nehmen. Er hat sich dann in dieser seiner Zelle immer wieder an diese Sprossen gehängt und auf den Platz hinaus gebrüllt, so dass es jeder hören konnte. Und er hat sich getraut, mitten im KZ das Evangelium zu predigen. Ein KZ-Häftling schreibt später: Ich stand mitten auf dem Appellplatz, grenzenlos allein, ohne Glauben, verzweifelt. Ich wollte mir bei nächster Gelegenheit das Leben nehmen. Dazu wollte ich geradewegs in den Starkstromzaun laufen, den elektrischen Draht mit Hochspannung. Dann wäre endlich Schluss. Da hörte ich plötzlich an diesem Ort des Grauens eine laute, klare Stimme. 20.000 Gefangene konnten es genau verstehen. Die Stimme rief aus einem Gitterfenster der Bunkerzelle heraus: Jesus Christus spricht, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das war die Stimme von Paul Schneider. Und da gewann dieser Mann neue Zuversicht. Er geht nicht in die Finsternis, in den Strom, sondern dieser Ruf von Paul Schneider hat sein Leben gerettet. Wir finden heute noch in Buchenwald, dort bei Weimar, eine Gedenkplatte, wo von dem Paul Schneider hier so ein Relief eingearbeitet ist, wie er Gefangenen noch Hoffnung gab im Knast und wie er die Wahrheit sagte, so wahrhaftig, trotz aller Prügel und Folter. Er wurde stundenlang mit Händen nach hinten gefesselt, ans Fenstergitter gehängt, bis er ohnmächtig war und hätte einfach nur seiner Versetzung zustimmen müssen. Am 18. Juli 1939, noch vor Kriegsausbruch, stellt euch das vor, da kriegt die Margarete Schneider ein Telegramm mit der Todesnachricht. Er war genauso alt wie ich, als er starb. 44. Von den Nazis mit einer Giftspritze eliminiert. Aber er hatte den Gürtel der Wahrheit unerbittlich um. Man kann heute noch diese Zelle besehen. Und ich habe auch noch seine Frau kennengelernt. Die Margarete Schneider, die lebte noch bis hoch in die 90 in unserer Heimat. Ein Zeuge für die Wahrheit, der Paul Schneider. Aber warum erzähle ich das hier? Die Geschichte ist jetzt auch schon wieder 60, 70 Jahre her. sind wir imstande, klar und präzise die Wahrheit zu sagen? Rüste dich mit klarer, präziser Lehre. Sag laut, was du denkst. Eier nicht so rum. Lass dich nicht auf Grundsatzdiskussionen ein, sondern wie im Buch Hiob, Hiob 38, gürte dich wie ein Mann. Steh mutig für die Wahrheit ein. Eine erstaunliche Entdeckung. Kennt ihr in der Bibel Männer, von denen explizit betont wird, dass sie einen Gürtel trugen? Saul, er trug einen Gürtel? Ach, als er Judas? Er nahm einen Strick und er hängte sich. Petrus, gürte dich? Ja, Petrus? Johannes der Täufer? Noch jemand? Elia. Ich finde es bemerkenswert. Also gerade bei dem Prophet Elia und auch bei Johannes dem Täufer, da wird betont, sie trugen einen Gürtel aus Leder, sie trugen einen, oder Schurz übersetzen auch manche, die hatten als Erkennungszeichen förmlich so einen Wahrheitsgürtel an. Das passt sehr gut. Denn gerade die beiden, das waren ganz unerbittliche Mahner für die Wahrheit. Der Elia, der traut sich seinem König, der ihn sofort hätte abservieren können, zu sagen, du hast gemordet und in Besitz genommen. So spricht der Herr, an der Stelle, wo die Hunde das Blut von Naboth geleckt haben, da sollen die Hunde auch dein Blut lecken. Das ist sehr präzise. Und auch Isabel, ihr wird das Gleiche passieren. Johannes, er sagt im Herodes, das ist nicht richtig, dass du die Frau deines Bruders hast. Der Paul Schneider, als er noch in der Freiheit war, noch Pfarrer war, da gab es eine Beerdigung in seinem Heimatdorf oder dort in Dickenschied. Es wurde ein junger Hitlerjunge beerdigt. Er war verunglückt. Und dann hat irgend so ein Gauleiter da gesagt, er wird jetzt aufgenommen in den Sturmhorst Wessel und er geht jetzt in die Walhalla ein. Und dann sagt der Paul Schneider, ich protestiere. Das hier ist eine christliche Beerdigung. Es gibt keine Walhalla. Und er geht auch nicht in den Sturmhorst Wessel ein, sondern es gibt nur Hölle oder Himmel. Er hat die Wahrheit gesagt. Und dann ab nach Buchenwald. Stell dir vor, du sagst, Joachim Gauck, das ist nicht recht, dass die First Lady, Daniela Schad, eigentlich eine Second Lady ist. Das ist nicht richtig. Seid umgürtet mit Wahrheit und steht für die Wahrheit ein. Wie geht das? Leg die Lüge ab. Epheser 4, Vers 25. Wir müssen erstmal die Lüge ablegen, damit wir die Wahrheit anziehen können. Und ich weiß nicht, wie viele Lügen hier noch im Raum sind, noch in der Luft schweben, wo einfach kein Licht reinkam. Leg die Lüge ab. Bring sie ans Licht. Bekenne sie. Mach Schluss damit. Wie viele leben mit doppeltem Boden oder ein Doppelleben? Leg die Lüge ab. Werde wahrhaftig. Zieh die Wahrheit an. Ich finde es bemerkenswert, dass im Epheserbrief heißt, dass wir diese Waffenrüstung anlegen sollen. Das ist ein Auftrag an dich und mich. Und das geht nicht automatisch. Die fällt uns nicht vom Himmel und dann sind wir voll gerüstet, sondern wir sollen sie anlegen. Wie legen wir die Wahrheit an? Du brauchst Kenntnis des Wortes Gottes. Nimmst du dir einfach manchmal Zeit, das intensiv zu lesen? Länger als Sudoku? Machst du das? Diese Rüstung wird dir nicht automatisch übergestreift, sonst hätten wir keinen Befehl gebraucht. Du musst das Wort Gottes studieren, auf dich anwenden. Das Wort. Aber auch die Personen. Du musst den Herrn Jesus betrachten, mit dir vergleichen und ihm nacheifern. So legst du Wahrheit an. Lies das Wort Gottes, studier das, wende es an auf dich und bleib in der Wahrheit in Jesus. Kaufe Wahrheit, heißt es in den Sprüchen. Kaufe Wahrheit, das heißt, da musst du was investieren. Das fällt dir nicht einfach so zu. Liest du, nimmst du dir Zeit, investierst du in Wahrheit, kauf dir mal einen guten Kommentar zur Bibel und studier mal. Eigne dir Schätze an oder Gürtel. verscheuere nicht die Wahrheit wie Esau. Erstgeburtsrecht, was ist das denn? Kann man das essen? Nee. Sondern verteidige sie unbeirrt wie Naboth. Er sagte, das werde ich niemals tun. Ich kann doch nicht meinen Weinberg verkaufen, mein Erbe. Wir müssen göttliche Wahrheit zu unserem Gürtel machen, denn das gibt uns Halt, das macht uns erkennbar, das gibt uns Aktionsradius. Zum Schluss, das habe ich gerade im Internet gesehen, als ich einen Gürtel suchte. Das ist der neueste Schrei. Ich lese mal vor, was dazu steht. Unser Gürtel bietet mit der versilberten Gürtelschnalle und dem hochwertigen Gürtel aus Vollrindleder die exklusive Gelegenheit, sich täglich neu zu erfinden. Die magnetischen Wechselbilder sorgen für austauschbare Designs. Wer mit einem Gürtel an sich nichts anzufangen weiß, der kann auch gerne seine persönlichen Kühlschrankmagnete gestalten oder am Auto machen sich diese Magnetbilder auch sehr gut. Eine super Geschenkidee für alle Unentschlossenen. Das ist der Gürtel der Beliebigkeit, der Gürtel für Unentschlossene. Aber wir sollen den Gürtel der Wahrheit tragen. Na, irgendwas stimmt hier nicht, Entschuldigung. Wie ist das, wenn dein Feind dir gegenübersteht? Unser Feind ist nicht Fleisch und Blut, sondern das ist der Versucher, der auch Eva mit einer Lüge und mit einer List begegnete. Kann der dich wie ein Betttuch packen, dir das Gewand über den Kopf ziehen und du siehst überhaupt nichts mehr, du bist total eingepackt? Nach dem Schwert kannst du schon längst nicht mehr greifen in diesem Knäuel. Oder bist du gegürtet mit Wahrheit? Findet Satan bei dir Anknüpfungspunkte? Lügen, Verdrehungen? Ich habe noch was mitgebracht. Das habe ich hier jemandem abgeluchst. Kennt ihr den Martin Lux? Der trägt keinen Gürtel, sondern er trägt Hosenträger. Das ist unbiblisch. Die Hosenträger haben immer zwei Seiten. Meide Doppelzüngigkeit, wie zwei lose Hosenträger. Meide Halbwahrheiten, wie so einen dehnbaren Gummizug. Meide Schlaffheit und Obszönität, wie diese Hüfthosen, die da runterhängen. Sei umgürtet mit Wahrheit. Sei kein Weichei, sondern ein Gürteltier. Zum Schluss eine Geschichte, die sich wirklich so ereignet haben soll als Sitte bei den Indianern. Wenn die Indianer eine Stammesfehde hatten und da kamen dann so zwei aufeinander zu, Hunderte, und dann waren die großen Beratungen, wie führen wir die Schlacht, wer steht vorne, was nehmen wir für Waffen, nehmen wir die Pferde oder nicht, dann hat manchmal ein Häuptling sich etwas gewagt, was alle zucken ließ. Nämlich, dann hat hier und da vielleicht mal ein Häuptling gesagt, ich werde mich anflocken. Wisst ihr, was das bedeutete? Dieser Häuptling hat dann seinen Knöchel freigemacht, einen Lederriemen da drum gebunden und der war vielleicht so 10 Meter lang. Ein fester, reißfester Riemen, wie so ein Gürtel. Und dann hat er einen Pflock in die Erde gerammt, richtig tief rein und den da drum geknotet mit einem unlösbaren Knoten. Und dann ließ er sich seine Waffen geben. Und das war das Signal, hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Ich kann nicht mehr zurück. Ich habe mich festgelegt. Ich werde nicht aus dem Streit fliehen. Ich stehe hier für meinen Stamm ein. Ich hau nicht ab. Ich kämpfe bis aufs Messer. Dazu stehe ich. Dafür stehe ich ein. Und das hatte dann meistens den Effekt, wow, der Häuptling, der hat sich angepflockt. Dann haben die jungen Krieger Mut bekommen. Unser Häuptling geht nicht zurück in Wigwam oder haut ab, oben auf die Berge, gucken, wie die Schlacht zugeht. Sondern unser Häuptling hat sich angepflockt. Der steht für die Wahrheit oder der steht im Kampf seinen Mann. Und das wäre meine Bitte für uns, dass wir sagen, Gott, du hast dich an dein Wort gebunden. Du kannst nicht lügen. Ich binde mich auch daran. Das wird auch allen jungen Mitkämpfern Mut machen, wenn wir so mit der Wahrheit fest umgürtet sind. Amen.
Amen.